Lass uns nochmal aufstehen. Wir wollen nochmal beten. Herr Jesus, wir möchten dir danken für die Gewissheit, dass du unter uns bist. Und Herr, wir möchten dir danken, dass du kein toter Gott bist, kein toter Götze, sondern dass du lebendig bist und dass du auch heute Morgen zu uns reden möchtest. Herr, mach uns bereit zu hören und schenke Kraft zum Reden zu deiner Ehre. Amen. Wenn wir die Nachrichten sehen, das ist ja fast unvermeidlich mittlerweile, dann sehen wir ja mit Spannung auf die Ereignisse in diesen Tagen, die in der Welt geschehen. Und irgendwie fragt man sich ja schon, wie es weitergehen soll. Wird die Flüchtlingskrise jemals aufhören? Wird der Kampf im Nahen und im Fernen Osten jemals enden? In der vergangenen Woche forderte der polnische Verteidigungsminister die NATO auf, die Ostgrenze zu sichern. Also, das heißt, der Pole hat Angst vor den Russen. Wie wird Russland sich verhalten? Wie wird Russland reagieren? Österreich, haben wir in der vergangenen Woche gelesen, schickt Soldaten an die Grenze. Welche Rolle spielt die USA? Gestern gab es eine Mitteilung in der Presse über schwere Kämpfe im Donbassgebiet in der Ukraine. Und wenn wir etwas dahinter sehen, was da geschieht, dann sehen wir zum großen Teil, dass es ein Kampf der Eitelkeiten ist, den die Menschen da führen. Ich denke, gerade, ich habe am Dienstag noch über die politische Situation in der Ukraine gesprochen, und da stecken so viele Eitelkeiten, so viel Stolz und Verletzungen stecken dahinter, und so kommt es, dass viele Kämpfe in der Welt, wenn nicht sogar alle, ein Kampf der Eitelkeiten ist. Der eine versucht so zu seinem Ziel zu kommen, der andere so. Jeder will Recht und vor allen Dingen Anerkennung haben. Und jeder hat sein Ziel vor Augen und möchte zu seinem Ziel kommen. Und wir geraten irgendwie dazwischen. Und das ist nicht neu. Der weise Salomo, der hat schon das beobachtet. Er sagt in Prediger 1, Vers 14, ich beobachte alle Werke, die getan wurden oder werden unter der Sonne, und siehe, alles ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Die alte Übersetzung sagt an dieser Stelle statt nichtig, sagt sie, alles ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Und diese Eitelkeiten, die wir in uns haben, die uns bestimmen, und die bestimmen das Leben des Menschen so, dass sie ihn zerstören. Und das ist die Erkenntnis des weisen Predigers Salomo. Und das können wir leicht nachvollziehen, was Salomo meint, wenn wir heute in die Weltgeschichte, in die Weltpolitik sehen. Wir brauchen nicht so weit zu gehen. Wir brauchen uns nicht die Politik ansehen. Das ist immer leicht gemacht, aus der Ferne das zu beurteilen und zu beobachten, ist leicht getan. Aber das genügt nicht. Wir müssen in unser eigenes Leben hineinsehen und unsere eigenen Eitelkeiten betrachten. An welchen Stellen steht uns unsere Eitelkeit im Weg? Vielleicht stehen sie uns im Weg, wenn wir uns entschuldigen sollten. Zerstrittenheit über Generationen ist nicht unüblich. Die zweite oder die dritte Generation weiß gar nicht mehr, warum überhaupt noch der Streit da ist. Aber der Streit ist da. Und die Eitelkeit zur Entschuldigung ist, die Eitelkeit steht der Entschuldigung im Weg. Vielleicht steht uns unsere Eitelkeit auch im Weg, wenn wir Fehler oder Fehlverhalten eingestehen sollen. Mehr noch oder mindestens genauso steht uns unsere Eitelkeit im Weg. An den Stellen, wo wir den unteren Weg gehen sollen, wir explodieren förmlich, wenn wir uns in unserem Recht und in unserer Meinung verletzt sehen. Und mit diesen Eitelkeiten hatte Paulus hier gleich in der Apostelgeschichte 14 zu tun. Damit hatte er zu kämpfen über lange Zeit bei seinen Missionsreisen. Wir haben in der Vergangenheit, als wir da in der Apostelgeschichte gesucht haben, haben wir schon gesehen, es ging gar nicht mehr für viele um die Sache des Evangeliums. Wir haben vorher gesehen, wie Paulus die Juden anhand ihrer eigenen Schriften überführte. Ich hatte damals gesagt, er hat sie praktisch mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Und von der Logik her war das klar. Von ihren Schriften her war das völlig klar, weil Paulus hat ja die Schriften, ich habe es ja nachgewiesen, die Schriften aus dem Alten Testament genommen, womit er argumentiert hat. Und was stand ihnen im Weg? Es standen ihnen ihre Eitelkeiten im Weg. Da ging es nicht mehr um richtig oder falsch. Da fehlten ihnen die Argumente, weil es eben ihre eigenen Schriften gewesen sind. Das Alte Testament. Und so geschah es, lesen wir in Apostelgeschichte 14, Vers 1. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort, lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend. Und, Vers 7, sie verkündeten dort das Evangelium. In Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte Paulus reden. Und als er ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf Lykaonisch, die Götter sind Menschen gleich geworden, sie sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachten Stiere und Kränze an die Tore und wollten samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr. Und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was drin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Soweit. Und hier sehen wir was von den Eitelkeiten der Menschen. Gott sei Dank sind nicht alle in ihren Eitelkeiten stecken geblieben. Ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute hier hingekommen bist. Ob du vielleicht auch in deinen Eitelkeiten steckst, in deinen alten Gewohnheiten, dass du gar nicht mehr im Kopf flexibel genug bist, umzudenken, dass du gar nicht mehr bereit bist, irgendwas aufzunehmen. Dann steckst du in deinen Eitelkeiten fest. Dann hörst du nicht mehr zu. Da geht es nur noch darum, das Fell zu verteidigen, also seine eigene Meinung auf irgendeine Art und Weise daran festzuhalten, ob wahr oder nicht. Und die Frage müssen wir uns stellen, wenn wir hier sitzen. Ich stelle mir die auch sehr häufig. Bin ich da noch bereit, dass ich von meinen Eitelkeiten ablasse, von meinen eingefahrenen alten Gewohnheiten? Aber wir sehen ja, nicht alle blieben darin stecken. Einige wurden, oder viele, glaube ich, steht sogar da, viele wurden gläubig, und die Predigt des Paulus war so überzeugend, dass eine große Menge von Juden, also eine große Menge steht da, von Juden und Griechen gläubig wurden. Wir müssen mal kurz anhalten und uns überlegen, warum sie gläubig wurden. Es steht, die Predigt des Paulus war so überzeugend. Also hat die so überzeugt. Nur gibt es heute viele Möglichkeiten, eine Predigt überzeugend zu machen. Gibt es ja viele Seminare für, Rhetorikseminare. Aber wir haben das in der Vergangenheit gesehen, dass Paulus das nicht mit einer Rhetorik gemacht hat, sondern überzeugend war Paulus deshalb, weil er auf das altbekannte Wort gegriffen hat. Deshalb war Paulus überzeugend. Viele denken, Paulus war ein brillanter Rhetoriker. Dass er deshalb so überzeugend geredet hat, das entspricht nicht dem, was uns die Bibel sagt. In 1. Korinther 2, Vers 4 sagt er, meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Paulus hat nicht sich seiner Rhetorik bedient, obwohl er bestimmt ein guter Rhetoriker hätte sein können, weil er das gelernt hatte. Aber er hat sich der Kraft Gottes bedient. An dieser Stelle. Nein, eigentlich immer. 2. Korinther 10, Vers 10 finden wir noch eine interessante Stelle dazu. Denn die Briefe, also das sind die Paulus geschrieben hat, sagt einer, sind gewichtig und stark. Sind sie, da zehren wir heute noch von. Sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach. Also was macht das für ein Kerl gewesen sein, der Paulus, ja? Die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. So baut Paulus nicht auf seine Rhetorik und auf seine Weisheit, sondern er baut auf den Heiligen Geist, der die Menschen zu Gott ruft. Hören wir in der nächsten Woche noch einiges zu. Und Menschen kommen zum Glauben, indem der Heilige Geist ihnen ihren erbärmlichen und erbarmungswürdigen Zustand vor Augen führt. Das macht Paulus hier. Nicht mit Rhetorik. Niemand, sagt Jesus in Johannes 6, 44, kann zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, nicht aus eigener Kraft und natürlich auch nicht durch Rhetorik, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da versucht der Heilige Geist, Gott selbst die Eitelkeiten des Menschen zu überwinden. Also Gott selbst versucht die Eitelkeiten des Menschen zu überwinden. Er zieht mit aller Kraft und sagt, komm raus aus deinem Gefängnis. Das, was du Jahre gehört hast, die Menschen hier, die haben das ja jahrelang gehört, von Kindesbeinen auf viele. Sie haben das jahrelang gehört und sie mussten da rausgerissen, da rausgezogen werden. Der Geist musste sie packen und daraus ziehen. Sie mussten ihre Eitelkeiten verlassen. Die Eitelkeiten, indem man meint, alles zu wissen. Und alles ist okay, alles ist richtig. Wenn der Vater jetzt sieht, ist der Mensch dann aus seiner Verantwortung heraus, das will ich noch am Rande behandeln, kann ein Mensch sagen, ich kann nicht glauben, weil der Vater mich nicht zieht. Wir hören so oft das Argument, ich kann nicht glauben, aber hier lesen wir im zweiten Vers, Apostelgeschichte 14, Vers 2, die Juden jedoch, die sich, da steht jetzt nicht, die nicht glauben konnten, sondern die sich weigerten zu glauben. Die sich weigerten zu glauben. So liegt es niemals am fehlenden Zug, sondern an der Weigerung des Menschen. Sie weigerten sich zu glauben. Es gibt natürlich ein Punkt, das wissen wir an dem Beispiel des Pharaos, wo er in seinen Entscheidungen nicht mehr frei war und das Volk Israel gar nicht mehr ziehen lassen konnte. Aber das können wir natürlich aus der Ferne nicht beurteilen. Gott kann das schon. Es gibt einen Punkt, heute, der Hebräerbrief schreibt, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und das gibt schon einen Punkt, den wir nicht zu beurteilen haben. In Hiob lesen wir, das geschieht eine gewisse Anzahl von Häufigkeit, dass Gott das Herz des Menschen anrührt. Aber grundsätzlich sehen wir, dass ein Mensch glauben kann. Und nicht, dass er nicht kann. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben. Ich wollte das nur der Vollständigkeit halber mal gesagt haben, weil irgendwann ist es dann auch vorbei. Irgendwann geht es nicht mehr. Wir haben mit einem lebendigen Gott zu tun, der sich nicht spotten lässt. Und irgendwann ist tatsächlich zur Lebzeit die Zeit der Gnade vorbei. Das ist leider, oder das ist so, Gott weiß warum, ich weiß es nicht. Aber wir sehen, was vor Augen ist. Und hier in Vers 2, die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, da sehen wir, was die Folge der Eitelkeit ist. Die Folge der Eitelkeit ist eine Weigerung zu glauben. Und nicht nur das, sie weigern sich nicht nur zu glauben, da steht, sondern sie erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Also zeigt sich hier in Weigerung des Glaubens, ihre Eitelkeit und in der geistigen Brandstiftung unter den Heiden. Ja, Brandstiftung betrieben unter den Heiden, damit da ja nichts passiert. Das müssen wir, oder wir sollten mal die Diskussionen im Internet beobachten. Wie Menschen heute, oder wie geistige oder auch geistliche Brandstiftung betrieben wird und wie Menschen ihre Eitelkeiten schützen. Das ist ein Bild von uns heute, was wir hier finden. Nicht von jedem Einzelnen, wir gehören ja zum großen Teil zu den anderen, die gerettet wurden, aber es sind ja noch viel mehr, die nicht gerettet wurden bis jetzt, bis zu diesem Zeit. Und die geistige Brandstiftung in dem Internet, in vielen Foren ist unglaublich, um ihre Eitelkeit zu schützen. Bei allem, was irgend fromm erscheint oder auch nur annähernd mit Jesus zu tun haben könnte, wird die Kirche und andere Institutionen beschimpft, die Verfasser selbst sowieso, nur um sein eigenes Leben nicht in Frage stellen zu müssen. Das war die Situation hier. Haben sie lieber Stimmung gemacht gegen die, als ihr eigenes Leben in Frage zu stellen. Und dennoch sehen wir hier, blieben Paulus und sein Team in Ikonium, verkündeten weiter im Vertrauen auf Gott das Evangelium. Sie verkündeten weiter im Vertrauen auf Gott das Evangelium. Das muss uns auch weiterhelfen, dass wir weiter, ich komme gleich noch etwas mehr dazu, weiter im Vertrauen auf Gott das Evangelium verkündigen. Wir vertrauen sehr oft auf unsere eigene Kraft und versagen dann. Wir sind entmutigt, wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen. Und wir sind zu Recht entmutigt. Aber wir dürfen darauf vertrauen und wir dürfen darum beten, dass Gott zieht mit aller Kraft. Und dennoch, obwohl die Stimmung kippte, und dennoch bestätigte Gott das Wort der Apostel, indem er durch die Apostel Zeichen und Wunder tat. Wir sehen, wie egal Gott das ist, wie gerade die Stimmung auch in der Welt aussieht. Oder ob da gerade mal jemand gegen uns ist. Das ist Gott egal, weil er ist der Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Gibt keinen anderen. Der ist lebendig. Deshalb ist es gleich Zeichen. Zeichen und Wunder. Er bestätigte das Wort der Apostel durch Zeichen und Wunder, lesen wir. Und da kamen die Glaubensverweigerer an ihre Grenzen, die nicht glauben wollten. Weil das konnten sie nicht. Zeichen und Wunder tun. Das machte sie so eifersüchtig, dass Paulus was machte, was sie nicht konnten. Und so setzten sie ihren Kampf der Eitelkeiten mit Gewalt fort. Hatten wir in der Vergangenheit schon gesehen. Und hier finden wir das weiter. Das Interessante bei Paulus ist ja, dass er sich von der Gewalt nicht hat abschrecken lassen oder von dem Widerstand. Das möchte ich auch lernen von Paulus. Weiterzumachen, auch wenn Widerstand und vielleicht kommt das bei uns auch irgendwann zum Tragen, dass Menschen uns mit Gewalt davon abbringen wollen, dass sie uns von den Kanzeln runterzerren oder mich hier vom Tisch wegzerren. Und sie machten das jetzt nicht dumm, sie flohen in andere Städte, die Apostel, und sie taten, was sie immer taten. Vers 7, sie verkündigten dort das Evangelium. Hatten sie denn nichts gelernt? Sollten sie denn jetzt nicht vorsichtiger sein? Und jetzt sehen wir eine Triebfeder, was Paulus dazu gesagt hat. In Römer 1, Vers 14 sagt er, ich bin ein Schuldner. Sowohl den Griechen als auch den Barbaren. Das hört sich jetzt ein bisschen alt an, das Wort. Die Barbaren sind die Nichtglaubenden, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Ich bin ein Schuldner. Er hat sich verpflichtet gefühlt. Er hat die Leute nicht fertig machen wollen mit dem Evangelium, sondern er wollte ihnen die gute Nachricht bringen. Nicht fertig. Er hat sich verpflichtet gefühlt, ihnen das zu sagen. Warum? Er hat wahrscheinlich die Verlorenheit der Menschen vor Augen gehabt. In der Verlorenheit, in der er selbst war. Und wenn wir an unsere eigene Bekehrung mal denken, dann wissen wir doch, wie verloren wir waren. Ich weiß, wie verloren ich war. Und das reizt mich auch heute noch. Das ist auch eine Triebfeder, warum ich so weit, wie ich kann, das Evangelium weitersagen möchte. Ich war verloren. Hätte mir das keiner gesagt, hätte mir das Evangelium keiner gesagt, hätte dir das Evangelium keiner gesagt. Du wärst, wir haben es gestern noch deutlich gehört, du wärst in der Hölle irgendeinen Morgen aufgewacht. Hätte dir keiner das Evangelium gesagt. Und das ist doch wohl eine ganz gewaltige Triebfeder. Und wir brauchen nicht darauf warten, dass die Leute uns auf die Schulter klopfen und sagen, du bist ein guten Kerl und unsere Eitelkeiten pinseln. Das wird genau nicht passieren. Ich werde es gleich noch zeigen, dass es eher andersrum geht. Obwohl Paulus und Barnabas und die anderen Apostel von den Menschen so sehr gehasst und abgelehnt wurden, bestätigte Gott ihr Tun. Es kennt der Herr, die sein sind. Ganz einfach. Wenn Menschen um dich herum dich noch so sehr verachten und was die alles machen und sich abwenden und wie auch immer, steht doch der ewige und lebendige Gott zu dir. Das können wir hieraus lernen. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Lesen wir deutlich in Römer 8. Gott lässt dich nicht los. Gott hat auch den Paulus und den Barnabas nicht losgelassen. Und als sie den Paulus gesteinigt haben, hat er den immer noch nicht losgelassen. Es war gar nicht seine Zeit zu gehen. Gott lässt dich nicht los. Niemals. Niemals. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus zu Petrus, ich habe für dich gebetet, ich habe dich nicht losgelassen, auch als du mich verraten hast, auch als du dich da am Feuer gewärmt hast und die Frau gekommen ist und hat gesagt, du bist doch einer von denen und du bist dann ängstlich zurückgegangen und hast gesagt, nein, da hat Jesus gesagt, der Paulus, wie fertig war Paulus, ja? Petrus, zwei Namen, ganz schlimm. Petrus, wie fertig war Petrus an dieser Stelle? Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ey, du bist ja der größte Verräter, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Völlig verkehrt. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet. Ich denke, das wird ein Moment sein, wo Petrus noch nicht mehr selber noch beten konnte zum Schluss. Und da hat Jesus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Also, wenn die Menschen um dich herum dich noch so sehr verachten, Gott lässt dich nicht los. Im Psalm 139, Vers 5 lesen wir, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wir haben am Freitag, vor einer Woche, haben wir ein schönes Experiment im Gospeltreff gemacht. Ich müsste mal eben ein Taschentuch haben, dass ich euch das wenigstens mal vormache. Ich habe nur so ein gebrauchtes, dann wird es euch eklig. Okay. Ich zeige euch das jetzt nur mal so. Ihr habt ja ein gutes Vorstellungsvermögen. Wir haben so ein Taschentuch gehabt. Wie als Mensch, ja. Dann haben wir das in ein Glas Wasser getan. Und dann haben wir es rausgeholt. War Jesus rundherum im übertragenen Sinn. Könnt ihr folgen, ja? War klitschnass. War voll Jesus, der Mensch. Voll Jesus. Und dann haben wir, man sollte eigentlich Brennspiritus drüber schütten, aber ich hatte nur alte Verdünnung noch da. haben wir alte Verdünnung drüber gekippt und dann haben wir das angesteckt. Und wir haben das Taschentuch rausgeholt, völlig unversehrt. Völlig unversehrt. Ein Taschentuch. Ich hatte vorher ein ganz kleines Stückchen mal so an, das brennt wie Zunder, wie man sagt. Völlig raus. Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr. Und das durfte Paulus hier auch sehen, am eigenen Leib. Wie er von allen Seiten von Gott umgeben wurde. Er ganz gleichgültig, was die anderen gemacht und gesagt haben. Gott hat Zeichen und Wunder in Lystra zur Bestätigung, dass er mit Paulus und Barnabas ist, indem er die Begegnung mit dem gelähmten Mann jetzt, die jetzt kommt, ist nicht durch Zufall, sondern Gott hat das geschenkt, indem er einen gelähmten Mann mit Paulus und Barnabas zusammenkommen ließ. Sie trafen einen gelähmten Mann. Sie verkündeten das Evangelium, hatten wir gesagt. Waren ja da oben, vorher waren sie rausgeschickt, rausgeprügelt worden. Und dann gingen sie weiter und immer weiter das Evangelium. Und unter diesen Zuhörern war ein gelähmter Mann. Und dann steht hier, der noch nie laufen konnte. Gott nimmt hier einen Mann, weil, nochmal, Gott tat an dieser Stelle Zeichen und Wunder zur Bestätigung, dass er mit Paulus und Barnabas ist. Und Gott nimmt hier den Mann, an dem er unzweifelhaft seine Allmacht demonstrieren kann. Ähnlich so wie der Blindgeborene in Johannes 9. Der Mann war von Geburt an lahm. Kam nicht auf Krücken oder humpelnd. Nein, Gott hat einen Mann genommen, der noch nie, von Geburt an, noch nie laufen konnte. Noch nie. Und dann sah Paulus diesen Mann und er sah ihn nicht nur von Angesicht zu Angesicht, das wahrscheinlich auch, oder mit Sicherheit auch. Er sah mehr, Paulus sah mehr in diesem Kerl. Er sah ihn mit den Augen Gottes. Paulus sah ihn mit den Augen Gottes und er sah den Glauben dieses Mannes. Sie hatten das Evangelium verkündigt, das hörte der Mann und er hatte den Glauben offensichtlich. Wenn Gott mein Leben wiederherstellt, wenn Gott so gewaltig ist, dass er seinen Sohn für mich sterben ließ, damit ich gerettet werde, wenn das der Gott ist, dann ist es für den eine Kleinigkeit, mich auch mal eben wieder gesund zu machen. Den Glauben, den hat Paulus gesehen. Das können wir heute nicht. Das können wir heute nicht mehr. Die Apostel konnten das, haben wir hier in der Apostelgeschichte schon häufiger gesehen. Und dann sprach Paulus mit lauter Stimme. Und da müssen wir uns fragen, war der Mann nicht nur, konnte der nicht nur nicht laufen, war der nicht nur gelähmt, war der auch schwerhörig? Weil Paulus mit lauter Stimme redet, aber das lesen wir nicht. Aber er wird mit lauter Stimme gesprochen haben, damit die Umherstehenden hörten, was er sagte. Damit die alle hörten, nicht nur dieser Mann. Deshalb wird er mit lauter Stimme gesprochen haben. Und was er dann sagte, war sehr unspektakulär. Ein guter Rhetoriker hätte da weit mehr rausmachen können. Aus dieser Begegnung hätte ein guter Rhetoriker weit mehr machen können. Er sagte nur einen Satz: Steh auf und stell dich hin. Nur diesen einen kurzen Satz. Und damit gab Paulus Gott die Ehre. Ich erkläre noch warum. Die Ehre dafür, dass der Mann springen und laufen konnte, lesen wir ja dann. Wenn er angefangen hätte, an dem Mann herumzudoktern, vielleicht seine Beine massiert hätte, einige Beschwörungsformeln gesprochen hätte, dann hätten die Menschen gesehen, was der Paulus kann. Aber so nicht. So nicht zu, einfach zu sagen, steh auf, das kann jeder. Das konnten sogar die Glaubensverweigerer, die hätten das sagen können. Genau sagen können, steh auf. Klar, was wäre denn dann passiert? Nichts wäre passiert. Warum nicht? Weil es nur Gott konnte und kann. Bis heute. Das bewies, dass Gott mit ihnen war und dass Gott Wunder bewirkte. Und das brachte Stimmung. Das könnt ihr euch vorstellen. Wenn jetzt einer hier reingekarrt wird, der von Geburt an nicht laufen kann, selbst bei Matthias wäre es noch ein großes Wunder und der konnte mal laufen. Der konnte mal laufen, aber dieser konnte von Geburt an nicht laufen und der stand dann auf, das gab Stimmung. Und jetzt hätte Paulus doch seine Eitelkeiten pflegen können. Hätte er doch sagen können, guck mal hier. Er läuft. Und wir müssen das heute unterscheiden. Es gibt so viele irrwitzige Typen, will ich sie nennen. Es gibt so viele irrwitzige Typen, die an solchen Leuten rumdoktern und Beschwörungsformeln sprechen und so weiter. Die wollen, die haben ihre eigene Ehre sehr oft im Auge. Und wir sehen hier, dass Paulus nur einen einzigen Satz gesagt hat. Der hat dem weder im Mund noch im Ohr rumgefummelt, wie ich das schon gesehen habe. Noch hat er die Beine massiert, noch hat er sonst irgendwas gesagt, getan. Er hat darauf hingewiesen, es ist Gottes Ehre. Gott hat das gemacht, nicht ich. Gott hat das gemacht. Bei diesen Heilungen fällt mir immer ein Gottesdienst in Sri Lanka ein, in dem ich eingeladen war zu sprechen. Und als wir da reinkamen in den Gottesdienstraum, merkten wir schon, oder ich merkte recht früh, worauf es hinauslief. Vorne saß eine Dame in einem Rollstuhl und die Gemeinde wurde eingeheizt durch die Musik. Die Frau von dem Pastor, die haute ein paar fetzige Lieder raus. Und dann erwartete man von mir, dass ich die Menschen gesund mache. Und das war eins meiner ersten Worte, dass ich das gesagt habe, dass das nicht in Frage kommt. Da ließ die Spannung ab und die Menschen waren enttäuscht. Die haben auf mich geguckt. Die haben gewartet, dass ich das. Ich bin ja ein Exot da in Sri Lanka. Die laufen ja alle schwarz darum und da kommt da so ein Weißer. Ja, aber die haben geguckt. Der muss es jetzt bringen. Ist das so gewesen, ja, Niklas? Muss so gewesen. Ich habe draußen, ich bin nach dem Gottesdienst, ich habe mein Evangelium treu durchgezogen. Das war wahrscheinlich wie Paulus. Ich habe das einfach gerade durchgezogen. Da bin ich rausgegangen und habe nur darüber noch geweint. Was die Leute von mir verlangt haben. Weil ich ein Weißer bin, haben sie gedacht, er kann das. Er kann das. Da hätte ich meine Eitelkeiten pinseln können. Ich habe es nicht getan. Ich habe es noch nicht mal in Erwägung gezogen. In Sache der Ehre und der Eitelkeit sind wir Menschen sehr anfällig. Diese Eitelkeiten bekommen wir immer wieder. Die Notwendigkeit, also diese angebliche Notwendigkeit der Eitelkeiten bekommen wir immer wieder vom Teufel vor Augen gestellt, so dass am Ende doch andere und wir selbst auch von unseren eigenen Leistungen überzeugt sind. Wenigstens ein Stück ein Stück weit. Eine der Eitelkeiten lautet, dass wir unsere Bekehrung selbst verursacht haben. Das ist eine der größten Eitelkeiten. Ich habe schon mit gestandenen Brüdern darüber gesprochen und die haben gesagt, nein, also so ein bisschen habe ich doch zu meiner Bekehrung hineingetan. Nein, es war doch Gottes Ziehen. Ohne Gottes Ziehen, im Johannes, kannst du nicht zum Vater. Kein Mensch kann zu Gott kommen, außer du. Na, also, ja, das ist alles richtig, aber ich musste doch wenigstens, das habe ich aber doch gemacht. Nein, es ist Gottes Ziehen, es ist Gottes Gnade. Durch Gnade seid ihr gerettet. Nein, aber so ein bisschen, nein. Das ist eine der Eitelkeiten, die uns der Teufel vor Augen hält. Eine nächste Eitelkeit ist, ich habe mich entschieden, ich habe mich bekehrt und so weiter. Und ich sage das Ganze, dennoch Gottes Gnade. Die größte Eitelkeit, die wir in uns tragen, ist, dass wir überhaupt irgendwas von uns halten. Das ist die größte Eitelkeit, die wir in uns haben. Es geht nicht darum, dass wir das eine oder andere gut können. Das hat Gott geschenkt. Das hat er geschenkt. Aber wir müssen sehen, es ist Gottes Gnade, Gottes Geschenk. Ist der Mensch gar nicht darauf angelegt, wollen wir gar nicht, wir wollen etwas von uns halten. So wie der oder die bin ich dann nun doch nicht. Ich sagte es ja schon mal, ein Alkoholiker, der jeden Tag 10 Bier trinkt, kennt einen, der trinkt 12. Und das ist so die Eitelkeit, die in uns drin ist. So wie der bin ich dann aber doch nicht. Und trotzdem ist es anders. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes oder die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Psalm 53, Vers 3 bis 4. Siehe, sagt Gott, ich habe herniedergeschaut auf die Menschenkinder, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Und was sagt er? Sie sind alle abgewichen, sie sind allesamt verderbt, da ist keiner, der Gutes tut. Und dann kommt dein Urteil und mein Urteil. Auch nicht einer. Das widerspricht natürlich unseren Eitelkeiten. Trotzdem, obwohl Paulus nur diesen einen bescheidenen Satz gesagt hat, steh aufrecht auf deine Füße, bekamen die Apostel Ehre, die ihnen nicht zustand und die sie auch nicht haben wollten. Müssen wir darauf achten, dass wir nicht Ehre nehmen, die uns nicht zusteht. Also die sie nicht haben. Und sie wurden gottähnlich verehrt, indem sie in griechischen Götterglauben oder Götzenglauben eingeordnet wurden. Und sie bekamen dann auch die Namen der griechischen Götzen. Und dann wurde logischerweise weitergedacht, wurde ihnen auch geopfert. Sie wurden ja eingeordnet als Götter. Und das hatte nichts mit dem Evangelium gemeinsam, welches die Apostel verkündigt hatten. Es hatte nichts damit gemeinsam. Im Gegenteil. Ich lese nochmal Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen, zu denen, von denen ihr uns gemacht habt praktisch, von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was drin ist. Das Zerreißen der Kleider. Das drückten sie das Entsetzen mit. Sie waren entsetzt, was da passierte. Sie haben sich nicht hofieren lassen, zu Göttern machen lassen, zu Messiasse. Haben sie nicht. Sie haben auch nicht im Adlon übernachtet und sind auch nicht mit dem Flugzeug aus Amerika eingeflogen worden. Sind sie auch nicht. Sie haben gesagt, nein, es ist Gott. Gott macht das, kein Mensch. Gott und auch wir nicht. Wir sehen an den Menschen, wie schwer das ist, aus seinen alten Gewohnheiten herauszukommen. Und wie wenig der Mensch imstande ist, sich zu ändern. Sie blieben in ihrem alten Götzenkult, in ihren alten Eitelkeiten gefangen. Wir müssen das berücksichtigen und dürfen Menschen nicht überfordern. Noch viel weniger dürfen wir sie manipulieren, damit sie uns schließlich die Antworten geben, die wir von ihnen erwarten. Das hat Paulus nicht gemacht. Wenn es Probleme mit dem Verständnis gibt, dann dürfen wir das gerne nochmal erklären. Das macht Paulus hier. Aber er fängt nicht an den Leuten zu manipulieren. Er sagt, wir sind nicht die neuen Götter. Er erklärt das jetzt. Wir sind nicht die neuen Götter, die ihr jetzt anbeten sollt, sondern genau dadurch, von diesem Götzenkult, davon wollen wir euch befreien. Gerade davon sollt ihr euch abkehren und zu dem einzig existenten, lebendigen Gott. Ihr müsst weg von den toten Götzen. Ihr müsst den ganzen teuren Müll, den ihr habt, das war ein teures Zeug, was die hatten. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Als sie die Bücher verbrannt haben, ja. Das war eine Menge Geld. Und wenn die dann ihre Götzen zu Hause auf dem Nachttisch stehen hatten, das ist ein teures Zeug gewesen. Und davon müsst ihr euch trennen. Manchmal möchte ich das manchen sagen. Ihr müsst euch von eurem alten, teuren Zeug, davon müsst ihr euch trennen. Und müsst zu dem lebendigen Gott. Das war es hier, was sie machen. Er ließ, sagt Paulus 16, 17, er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen. Das haben wir in der Vergangenheit schon mal betrachtet. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat uns Gutes getan, vom Himmel Regen, fruchtbare Zeiten gegeben, unsere Herzen erfüllt mit Speise und mit Freude. Nach dem müsst ihr gehen, nach dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und nicht andersrum, nicht nach dem Gott, den ihr gemacht habt, sondern nach dem Gott, der euch gemacht hat. Dazu müsst ihr in die sichtbaren Zeichen, die nur ein lebendiger Gott vollbringen kann, die habt ihr doch vor Augen. Seht doch einfach nur hin. Ihr habt das vor Augen an dem lahmen Mann und an der Schöpfung. Lesen wir in Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Glaubensverweigerer, keine Entschuldigung. Trotzdem sehen wir, wie sie in ihrem Glauben an die Götzen und an die Götter gefangen waren, obgleich sie dies sagten, konnten sie Menge kaum davon abhalten, ihnen zu opfern. Lesen wir Vers 18. Und dann ging es weiter. Dann ging es weiter, ja? Dann kamen schon die verletzten Eitelkeiten, die Beleidigten, die Eingeschnappten von dem Ort vorher, aus den Städten, in denen Paulus und Barnabas vorher das Evangelium verkündigt haben. Und die waren mit Paulus noch nicht fertig. Das war zu viel, was Paulus ihnen gesagt hat. Das war zu viel. War noch nicht fertig. Zu sehr, zu tief saß der Stachel. Zu sehr wurde ihr Ansehen beschädigt. Zu sehr wurde ihre Eitelkeit angekratzt. Und es geschah wie bei Jesus und heute bei vielen anderen Christen, die in derselben Region sind, wo Paulus und Barnabas damals waren. Also da ist heute die gleiche Stelle, wenn Argumentation nicht geht, muss Gewalt kommen. Da kamen aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, sie überredeten die Volksmenge, steinigten Paulus, schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Und wieder, wie eigentlich immer, und wieder wurde die Rechnung ohne den lebendigen Gott gemacht. Das ist diese Glaubensverweigerer in Vers 2. Die machen die Rechnung ohne den lebendigen Gott. Und auch die, die heute unsere Geschwister köpfen und foltern und was weiß ich, was sie damit machen. Sie machen die Rechnung ohne den lebendigen Gott. Lutz Schäufler schrieb dazu, in dem Moment, bevor sie ihnen den Kopf abhauen, erheben sie ihre Häupter, weil sie ihre Lösung nahen sehen. Also ihre Rechnung ist ohne den lebendigen Gott, weil sie sind, wenn der Kopf ab ist, sind sie sofort bei ihrem Herrn auf der Stelle. Für die Hinterbliebenen ist das völlig tragisch. Das ist an Tragik nicht zu überbieten, was da gemacht wird. Aber Gott, die Rechnung machen sie ohne Gott, die Glaubensverweigerer. Und auch wenn es mit Gewalt gemacht wird. Gott hatte Paulus bewahrt. Sie wollten ihn steinigen. Er war nicht gestorben. Sie umringten ihn, steht er, und danach stand er auf, ging in die Stadt. Folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Was hat er gemacht in Derbe? Aber ich glaube, das machen wir nächste Woche. Was in Derbe ist, machen wir nächste Woche. Was meint ihr, was er gemacht hat? Das Evangelium verkündigt. Was sonst, ja? Er hat nicht gelernt. Doch, er hat schon gelernt. Er hat gelernt. Er hat gelernt, wenn Gott für mich ist, wer will gegen mich sein? Zum Schluss. Einen dreifachen Aufruf. Nehme Abstand von deinen Eitelkeiten, indem du dich richtig beurteilst. Und dann, wenn du dich richtig beurteilt hast, gibt es nur eine Richtung nach Jesus. Es gibt nur eine Richtung, wenn du dich richtig beurteilst. Wenn du deine Eitelkeiten mal alle abgelegt hast, gibt es nur eine Richtung. Das ist Jesus. Zweitens, verkündige das Evangelium immer weiter unabhängig vom Erfolg. Nochmal ganz, ganz wichtig. Verkündige das Evangelium weiter und mach es nicht abhängig vom Erfolg oder Misserfolg. Das heißt nicht, dass wir das nicht attraktiv machen sollen, dass wir das nicht überzeugend machen sollen, dass wir da uns nicht ganz reinhängen sollen. Das hat das nichts damit zu tun. Aber wir dürfen das nicht, die Verkündigung des Evangeliums nicht an unseren Erfolg anbinden. Verkündige das Evangelium nicht zu deiner Ehre, sondern zu seiner Ehre. Und drittens, Gott ist für dich. Und ich schließe nochmal mit einem Vers aus Johannes 10, Vers 28 zu Punkt 3. Gott ist für dich und, sagt Jesus, ich gebe ihnen ewiges Leben. Gott ist für dich. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Gott ist für dich. Und dreimal. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Amen.